Moin, herzlich willkommen bei CT Uplink. Heute geht es um Unterhaltungselektronik, um Beamer, Receiver und E-Book-Reader. Bis gleich.
CT Uplink.
Hi, herzlich willkommen wieder mal im CT-Keller. Schön, dass ihr zu uns runtergekommen seid. Mein Name ist Hannes Schirulla. Heute geht es wieder nochmal um die CT2514 und um weitere Themen, die da drin zu finden sind. Vor allem um Hardware dieses Mal. Bei mir sind
Nico Joran vom Audio-Video-Ressort.
Achim Bartschok aus Mobilressort.
Jan Kino Jansen aus dem Imaging-Ressort.
Klasse, gute Mischung. Es geht, wie gesagt, nur um Hardware. Es geht um ganz viel Unterhaltung und wie man seine Zeit verschwenden kann, mit welchen elektronischen Geräten. Achim, ich würde gerne mit deinem Thema anfangen und ich würde dein Thema gerne mit dem ersten Satz aus deinem Artikel einleiten, wenn das in Ordnung ist. Ja. Der ist auch ganz kurz, keine Sorge. Also, wer Bücher liest, braucht einen E-Book-Reader. Ich dachte immer, wer Bücher liest, braucht ein Buch. Aber ich war jahrelang falscher Meinung.
Offensichtlich. Ja, worum es in dem Artikel geht und warum der Satz da drin steht, ist, wenn man viel liest und gerne eben liest, dann ist einfach ein E-Book wieder das Beste, was man dafür haben kann. Das ist so, finde ich persönlich. Und darum ging es eigentlich. Ne?
Also ich glaube, wir werden viele Leute widersprechen.
Das stimmt, das ist richtig, aber ich finde, es ist wirklich eine ganz tolle Entwicklung, dass ich eben die Möglichkeit inzwischen habe, ganz viele Bücher mitzunehmen mit einem Gerät. Und ich finde auch, E-Book-Reader haben einfach echt gute Vorteile gegenüber einem Tablet oder einem Smartphone, was das Lesen angeht. Deswegen, also ich finde, wenn man viel liest, wenn man mehr als ein, zwei Bücher im Monat liest, dann sollte man sich auf jeden Fall überlegen, E-Book-Reader sich zu kaufen.
Du hast im Test, hast du dir 8 Geräte angeguckt?
Genau.
8 Geräte von den aktuellen, unter anderem auch so berühmte Sachen wie Amazon Kindle.
Weltberühmt.
Genau, Kobo war, glaube ich, noch drin.
Genau. Pocketbook, die nicht unbedingt so viele kennen, die aber eine ganz große Vielzahl an verschiedenen Geräten waren. Und in Deutschland inzwischen die Nummer 2, Tolino. Nämlich der E-Book-Reader von den Buchhändlern, die sich quasi zusammengeschlossen haben, Hugendubel, Thalia und gemeinsam mit der Telekom eben ein eigenes Gerät auf den Markt bringen.
Also bevor wir da so viel drüber reden, wir sind ja hier multimedial unterwegs, um mal in die Sprache der 90er zu reden, zeigen wir am besten einfach mal ein paar Beispiele, oder damit man sich was vorstellen kann.
Genau.
Du kannst ja dazu was sagen.
Genau. Mach den doch mal an, Nico. Mal schauen, ob du es schaffst.
Der wäre schon an.
Bitte, danke.
Tolino schläft,
finde ich irgendwie ganz cute.
Ja, und wenn
Akku
erschöpft. Wenn der Akku alle ist, dann ist auch ein Smile noch ein. Genau, ich sehe nämlich jetzt auch schon nichts.
Ja, jetzt haben wir.
Genau, also hier, das ist zum Beispiel der Tolino, von dem ich gerade geredet habe. Und was man eigentlich vor allem auch immer sehr schnell merkt, ist, klar, die E-Book-Reader sehen sich ziemlich ähnlich aus. Das heißt, so auf den ersten Blick denkt man, wozu brauche ich da so einen großen E-Book-Reader-Test, weil die doch alle irgendwie sehr gleich sind. Die sind alle schwarz-weiß, die haben alle eigentlich ganz brauchbare Displays, aber es gibt halt doch ziemlich viele Unterschiede, wenn man so ein bisschen ins Detail guckt, die dann auch echt beim Lesen Unterschied machen, je nachdem, was man halt gerne liest und wie man gerne so ein Gerät benutzt. Du hast ja gesagt, heute geht es um Hardware. Das Spannende ist ja bei den E-Book-Readern, dass es da ja eigentlich wirklich auch da mit der Software sozusagen, mit den Büchern steht und fällt.
Okay.
Und auch da gibt es Unterschiede, weil man eben mit einem Tolino nur in bestimmten Shops kaufen kann und nicht bei Amazon und beim Kindle eben nur im Amazon-Shop Bücher kaufen kann und nicht bei den anderen.
Okay, weil also du hattest ja erst gesagt, dass sie sehen ja auch wirklich relativ gleich sind, haben gleiche Größe, graue Gehäuse und die E-Ink-Displays, die man mittlerweile erkennt. Dass du jetzt doch auf die, und eigentlich sind sie ja nur im Grunde zum Lesen da, dass du dann doch darauf kommst, dass die dann so unterschiedlich sind, überrascht mich jetzt.
Aber ist das denn jetzt so, was mich nochmal interessiert, ich kann mich daran erinnern, dass die ganz allerersten Sony E-Reader, dass das so gewesen ist, dass man auf den Geräten selber gar keine Bücher kaufen konnte, sondern man musste irgendwie die an Rechner anschließen und dann irgendwie kompliziert Bücher kopieren. Aber das geht jetzt auf allen, dass man auf allen direkt sich in irgendeinen Shop einloggt und Bücher kauft, oder?
Okay, dann zuerst zu deiner Frage, Kino, inzwischen haben alle, das war ein großes Komfortproblem, sag ich mal, bei den ersten E-Book-Readern, das war eigentlich lange Zeit so ein Vorteil von Amazon. Inzwischen hat fast jedes Gerät, also zumindest alle im Test auf jeden Fall und alle besseren E-Book-Reader, die haben WLAN Modul drin und die haben auch einen Shop integriert, mit dem ich wirklich relativ komfortabel Bücher kaufen kann. Das macht der eine ein bisschen besser, der andere ein bisschen schlechter. Also ich finde es bei Amazon und bei Kobo zum Beispiel sehr gut gelöst, auch bei Tolino. Bei Pocketbook ist es ein bisschen kompliziert, aber eigentlich geht es bei allen sehr gut. Also das Problem, würde ich sagen,
die Preise sind eh alle gleich wegen der Buchpreisbindung.
Ja, und deutsche Bücher, genau. Ja, nein. Also in Deutschland herrscht Buchpreisbindung. Das heißt, Bücher sind das E-Book kann günstiger sein als das gedruckte Buch, weil es quasi ein eigener Preis vom Verlag festgesetzt ist. Aber ein E-Book kann in einem Shop nicht günstiger sein als das andere. Es gibt aber Preisunterschiede bei den englischen Büchern. Bei den englischen Büchern haben wir tatsächlich festgestellt, wir haben da 90 verschiedene Bücher in unserem Warenkorb, englischsprachige Bücher. Und wenn du da mal guckst, dann siehst du, dass bei Amazon tatsächlich wirklich deutlich günstigere Preise haben. Okay. Das ist ganz interessant. Es scheint so zu sein, dass manche deutsche Buchhändler, die zum Beispiel beim Tolino vorinstalliert sind, irgendwie von den Verträgen dann zum Teil richtig teure Bücher, die auch teurer als Print sind, im Englischsprachigen nur haben. Das heißt, es ist zum Teil sogar teurer.
Und da gibt es dann auch keine E-Book zu kaufen.
Auf die, genau, bei den Englischsprachigen. Okay. Naja, das ist so ein bisschen komplizierter, aber dadurch, dass es halt digitale Ware ist und du dann quasi auch in einem englischsprachigen Shop kaufst, ist da, also ich weiß auch gar nicht, ob das noch eine Grauzone ist. Mhm. Ich glaube, das ist einfach auch noch nicht so richtig geklärt. Aber momentan ist es auf jeden Fall so, bei englischsprachigen Büchern gibt es deutliche Preisunterschiede. Und bei den Deutschen aber gar keine. Das heißt, da ist völlig wurscht, wo du kaufst.
Das heißt aber so als Tipp, also wenn man kein Problem hat, damit Englisch zu lesen, ein ganzes Buch, dann kann man da auch mal ein paar Euro sparen, was ja normalerweise bei Büchern äußerst schwer ist.
Ne? Auf jeden Fall. Okay. Also wenn du ein muss man auch sagen, wenn man ein Kindle hat oder bei Kobo ist auch noch günstiger als die gedruckten Bücher, da sparst du dann auf jeden Fall auch Geld. Du sparst auch bei den deutschen Büchern gegenüber dem gedruckten Buch Geld, aber das ist meistens halt nur so ein Euro oder zwei, ist okay, aber finde ich bei einem E-Book, das ja auch technisch so ein bisschen eingeschränkter ist, du kannst nicht verleihen, du kannst nicht verkaufen wieder, finde ich eigentlich zu wenig Preisnachlass gegenüber einem gedruckten Buch.
Was mich gewundert hat, ist, ich habe eigentlich mehrfach in der Werbung bei Tolino gehört, wenn ich mich richtig erinnere, dass jetzt jedes Format unterstützt wird. Ist das tatsächlich so? Ich kann doch jetzt nicht wirklich mein Kindle-Buch auf ein Tolino überspielen, oder?
Nee, das genau. Also das ist,
also,
das
ist quasi außer Kindle.
Sagen alles so in der Werbung.
Sagen, also ich fand, das war
bestimmt sehr, ein Sternchen dran.
Bestimmt, aber so schnell konnte ich nicht lesen. Also es war sehr offensiv, die Werbung.
Also womit die werben, ist, dass sie halt sagen, das ist der offene Reader. Also die Werbung, wie du sagst, das so habe ich es jetzt nicht gesehen oder gehört, aber die sagen halt immer, es ist der offene Reader, weil er eben nicht so verschlossen ist wie bei Amazon. Bei Amazon kannst du ja wirklich nur die Bücher aus dem Kindle-Shop kaufen. Aber auch das stimmt eigentlich nur halb, weil offen, wenn du sagst, ich kann aus verschiedenen Shops kaufen, ich kann bei Hugendubel, bei Thalia so kaufen, dann ist offen im Prinzip richtig. Ich würde es eher flexibel nennen.
Okay.
Aber
ich kann da auf dem Kindle auch mit Caliber, oder wie spricht man das aus, kann ich doch auch Bücher von Hugendubel konvertieren und auf meinen
das
Kindle
draufladen. Das ist alles sehr kompliziert. Also ich versuche es jetzt mal möglichst einfach zu machen.
Okay.
Grundsätzlich so, es ist flexibler, weil du kannst verschiedene Shops kaufen. Aber fast alle E-Books, oder ich glaube bei uns im Warenkorb waren 75% der E-Books, die wir uns angeguckt haben, haben Kopierschutz. Und der Kopierschutz ist bei dem Tolino, bei dem Pocketbook, bei denen ist mit Adobe DRM. Das ist von Adobe ein Kopierschutz. Und der ist kompatibel mit allen Readern außer dem Kindle im Prinzip. Das heißt, wenn ich ein Buch bei Hugendubel kaufe mit dem Kopierschutz, kann ich den auf dem Tolino, auf dem Pocketbook lesen, kann das austauschen, kann in verschiedenen Shops auch kaufen. Aber ich habe immer noch einen Kopierschutz. Dieses Buch ist immer noch gesichert. Und ich kann zum Beispiel dieses Buch auch nicht auf den Kindle laden, wenn es kopiergeschützt ist, außer ich umgebe diesen Kopierschutz.
Das heißt dann im Prinzip, beim Kauf muss ich mich entscheiden, ob ich entweder auf die Amazon-Bücher zugreifen möchte oder auf alle anderen.
Genau. Oder halt, dass ich mich halt in die problematische Richtung bewege, dann den Kopierschutz zu entfernen, was natürlich auch möglich ist, aber das ist ja eigentlich, will man das nicht, man will eigentlich das Gerät so ganz normal benutzen. Und
also die Umwandlung wenn ich ein Buch gekauft habe, es gibt ja dieses Programm Caliber, hast du ja schon angesprochen, damit kann ich es normalerweise nicht umwandeln.
Nur wenn es keinen Kopierschutz hat. Und es gibt Buchhändler, Verlage, das finde ich auch sehr gut, die halt nicht so einen harten Kopierschutz haben, die nicht wirklich die Bücher verschlüsseln, wie zum Beispiel, ich glaube, Bastei Lübbe macht das, Hansa, es gibt so ein paar große Verlage auch, O'Reilly. Mhm. Und da habe ich dann dieses Problem gar nicht. Da ist es überhaupt kein Problem, aber bei den anderen halt schon.
Okay. Jetzt wirbt ja Amazon immer damit, dass wenn ich Prime-Kunde bin, kann ich was ausleihen. Also ich habe da ja so eine Leihbibliothek. Gibt es da von den anderen schon mal was in der Richtung? Oder ist das immer noch so, dass das ziemlich klar auf Kindle beschränkt ist, so eine Funktion?
Amazon hat für Prime-Kunden bieten jetzt an, dass du einzelne Bücher ausleihen kannst. Du kannst dann ein Buch im Monat ausleihen. Und Amazon hat jetzt ganz neu, da haben wir auch im Artikel drüber, haben wir uns angeguckt, eine Flatrate. Das heißt, ich kann für 10 Euro im Monat auch mehr Bücher als eins quasi ausleihen. Aber genau, also momentan gibt es genau dieses Angebot für bei E-Book-Readern, nur bei Amazon.
Aber es sind nicht alle Bücher, die Amazon im Angebot hat, sondern
nur. Genau, aber Flatrate und auch diese Buchleihe, das klingt ja immer so, als ich kann einfach.
Irgendeins nehmen.
Ich kann so immer alles, ich bekomme alles, was es gibt. Das ist nicht so, sondern es ist auch wie bei den Filmen, bei Film-Flatrates, es ist halt ein eingeschränktes Angebot. Und wir haben uns auch das genau angeguckt und es ist sehr eingeschränkt. Also bei Amazon, diese Unlimited Flatrate, die hat zwar 650.000 Bücher drin, klingt unheimlich viel, da ist aber auch viel. Viel Schrott dabei. Da sind auch viele, die ganzen
Self-Publishing. Klassiker
heißt. Ja, Klassiker auch, die man aber woanders auch kostenlos sowieso bekommt. Mhm. Viele Self-Publishing-Titel, die sind auf keinen Fall unbedingt Schrott. Da ist vielleicht.
Aber sehr speziell dann
für den
genau. eventuell.
Und die sind eh auch schon günstig. Das heißt, so nach meinem Gefühl sagt mir, für die meisten ist es nichts.
Okay. Also wenn ich jetzt irgendwie die Bestsellerliste immer durchlese, dann
brauche ich kein Abo. Ich bin Prime-Kunde und habe mir das mal angeguckt und habe auch gedacht, oh, super. Und da war kein einziges Buch, was mich interessiert.
Randall Monroe, What If? Ich weiß nicht, der XKCD.
Ja,
XKCD,
okay.
Ich finde es total lustig. Ich weiß auch nicht, da muss der Verlag. Das Buch vom XKCD, das ist, glaube ich, in der. Also entweder bei Prime oder bei Unlimited. Ich glaube, es ist eine Unlimited vielleicht. Aber das ist tatsächlich der einzige.
Okay, ein Buch habe ich, was interessant ist, für 10 Euro.
Du hast auch zum Beispiel die Harry Potter Bücher und so ein paar Klassiker drin. Aber es ist tatsächlich so, du musst dann schon sagen, ich gucke da mal rein und wenn was dabei ist, dann musst
ja,
du halt.
Ja, vor allen Dingen ist es ja, ich sag mal so, es ist ja eine Flatrate, 10 Euro im Monat. Das heißt, wenn ich das mal aufs Jahr ausrechne, muss ich überlegen, wie viel würde ich denn dafür kaufen können. Ja,
ne? Also schaffe ich gar nicht zu lesen. Ich muss mindestens zwei pro Monat lesen.
Mindestens. So. Ne? Also ich glaube, wenn du ein Faible für dieses Self-Publishing-Bereich hast und da wirklich viel liest oder halt sagst, ich möchte einfach Thriller und ich lasse mich gerne inspirieren von dem, was es gibt. Okay, aber ansonsten, ich glaube, es wird sich auch noch bessern. Ich glaube, momentan ist das Problem einfach, dass Amazon wenig Partner noch hier in Deutschland hat, die von den großen Verlagen auch. Und solange sich das nicht ändert, ist sowohl diese Prime-Leihe als auch der Unlimited-Bereich.
Ist ja vergleichbar. Das war bei Video On Demand war das am Anfang auch so. Also ich erinnere mich daran, dass es diese Pakete gab bei Maxdome lange Zeit. Da war irgendwie dieses Comedy-Paket, das waren nur irgendwelche Sat.1-Comedy-Serien oder so. Das hat auch kein Mensch genommen. Und inzwischen weißt du auch, okay, bei Flatrate kriegst du schon eine ganz vernünftige Sache.
Es ist aber bei anderen Medien auch noch was anderes mit den Flatrates. Also einen Film, ich brauche 1,5 bis 2 Stunden für einen Film oder eine Serie, kostet mich mal irgendwie vielleicht eine Woche, bis ich die durch habe. Aber so ein Buch, da sitzt man halt schon länger dran. Und es ist jetzt nicht so dauernd, dass ich neue Bücher ziehen müsste, weil ich die alten durch hätte. Also ich sehe es noch ein
bisschen was anders als bei diesen Videos. Sozusagen, meinst du?
Ja,
es
kostet halt viel, viel mehr Zeit einfach.
Ja, ja. Und auch mehr Geld, wenn du es ausrechnest. Hm. Ich habe übrigens noch einen tollen Preistipp, wenn wir gerade über Preise geredet haben. Man kann ja den Amazon Store, also wir haben ja über englische Bücher gerade geredet, und ich habe gemerkt, dass wenn du mit deinem deutschen Account da drin bist und englische Bücher kaufst, dass die dann viel teurer sind, als wenn du deinen Amazon-Account auf die USA umstellst. Mhm. Das geht nämlich. Man kann dann.
Braucht man dann eine US-amerikanische Adresse oder sowas?
Ich glaube nicht. Ne? Also irgendwie, ich habe einen alten, ich war da mal eine Zeit und hatte einen amerikanischen Amazon-Account. Okay. Den habe ich da mal benutzt und dann hat er gesagt, du bist aber gerade in Deutschland, kannst du das nicht, willst du das? Man muss sich entscheiden, ob man es komplett auf Deutsch oder auf Englisch umstellt.
Okay.
Und wenn du einen US-Account hast, dann sind die amerikanischen Bücher eine ganze Ecke billiger.
Ja. Es ist ein bisschen kompliziert. Also das ist
War das
genau, zumindest, als ich also das kannst, ausprobiert habe. Es gibt zwei Wege. Du kannst ein amerikanisches Konto haben und ich vermute, dass deins vielleicht zuerst sogar ein amerikanisches Konto war.
Ja.
Du kannst auch, wenn du ein deutsches hast, umstellen. Dann sind aber die Preise zum Teil trotzdem die deutschen. Das ist kompliziert, aber sucht mal im Netz nach auf amerikanischen Account umstellen. Mhm. Es ist ein bisschen kompliziert. Du brauchst dann eigentlich auch ein amerikanisches
Kreditkarte
oder ein Gift-Card oder so. Okay. Wird von Amazon auch eigentlich nur
eine verifizierte Adresse. Ich weiß, seitdem wir in den USA mal im Hotel waren und ich da was hingeschickt habe, seitdem gilt das auch bei denen als verifizierte Adresse. Das
ist ein bisschen kompliziert, aber ist möglich. Ist eigentlich ein ganz guter Tipp.
Okay.
Wir reden schon sehr lange über die Reader, aber wir haben jetzt eigentlich die ganze Zeit über die Shops geredet.
Ja, genau,
und du hast eingangs auch nochmal gefragt wegen den Unterschieden.
Genau.
Und ich möchte Ich wollte einfach bloß nochmal
kurz... Ich meine, wir haben 8 Modelle,
genau.
Die sagen erstmal sehen ja. gleich aus.
Und, genau, und ich wollte einfach
aber bloß sagen... Aber du hast nicht ohne Grund einen Test gemacht.
Genau, und das ist auch alles sehr ausführlich drin, aber ja. nur um das mal ein bisschen zu zeigen. Also zum einen gibt es Geräte einfach, die jetzt wieder ein bisschen größer sind, wo du zum Beispiel okay. PDFs ich auch ein bisschen besser drauflesen kann, wie zum Beispiel dieses
Inkpad. Also eher ungewöhnlich.
Genau, da geht ganz viel Handlichkeit verloren. Mhm. Also ich würde zum Beispiel für, wenn ich lese hauptsächlich Romane auf meinem E-Book wieder, deswegen ist das kein Thema für mich. Ja. Ne? Aber wenn du halt zum Beispiel Fachliteratur liest.
Eher so für wissenschaftliche Blätter genau, oder Beispiel, für die Uni. Ja. Ja.
Und dann, was ich total schön finde, ist, dass halt ziemlich viel an der Ergonomie auch gefeilt wird. Mhm. Und ich finde, das ist unheimlich spannend. Der neue Kindle hat zum Beispiel eben diese Sensortasten, da hat man, glaube ich, auch schon einen Uplink drüber ja. geredet, die hier an der Seite sind, ja. die ich sehr, sehr gelungen finde.
Nur mal, die sind jetzt nur ja. mit... So, jetzt halte ich in eure Kamera.
Ja, so können wir stundenlang weitermachen. Genau.
Also die Sensortasten hier ja. einfach nur markiert mit einem Strich. Genau. Ne?
Und ja. das klingt nach gar nicht so einem großen Unterschied, ja. aber der große Unterschied ist für mich, dass ich das Gerät, weil die bei leichtem Druck noch nicht auslösen, kann ich so halten, so in der Hand
ja.
und dann durch leichtes Drücken blättern. Und dann muss ich nämlich, kann ich den wieder immer relativ komfortabel in der Hand halten, ohne ja. dass ich irgendwie irgendwo drauf drücken muss.
Okay.
Und genau, und das funktioniert also, damit einfach sehr gut.
Wir reden da jetzt über winzigste Details ja, bei der Bedienung, aber man muss natürlich auch bedenken, wenn man irgendwie ein 500-Seiten-Buch durchliest, ja. dann nervt einen das schon. Ja.
Genau. Okay. Das Pocketbook hat zum Beispiel Tasten auf der, vielleicht willst du es auch noch mal kurz rein, ja. auf der Rückseite. Das ist, fand ich gewöhnungsbedürftig, aber wenn man es einmal so raus hat, fand ich auch eine ganz gute Idee.
Okay.
Und das klingt alles, da denkt man sich, oh Gott, das ist mir doch jetzt wurscht, aber das sind halt so diese Kleinigkeiten, die einem schon wichtig sein können.
Also ich erinnere mich noch, ich habe noch einen der ersten, also dieser mechanischen Kindle, und der hatte diese Tasten ganz merkwürdig an der Kante, so, also so irgendwie an der,
genau.
das war wirklich die Kante so, und am Anfang geärgert. Fand ich es furchtbar, weil mir jedes Mal das Teil aus der Hand gerutscht ist, aber man gewöhnt sich dran und meistens funktioniert es dann besser, als man denkt.
Genau. Und dann gibt es auch Geräte, wo du einfach über einen Touchscreen bedienst.
Ja.
Genau, und es gibt einfach, die haben fast alle haben eine LED-Beleuchtung, aber zum Beispiel nicht alle. Das ist ja auch okay. wichtig, wenn man im Dunkeln lesen will. Die sind verschieden ausgeleuchtet.
Das bringt aber auch Vorteile im Hellen, ne?
Genau, weil es so ein bisschen so einen Bleichheitseffekt einem gibt. Das ist eigentlich ein ganz, ganz netter Effekt, der einfach ansehnlich ist. Sieht so ein bisschen weißer aus.
Okay.
Und das sind einfach auch so kleine Unterschiede. Ein paar, der neue Kindle ist zum Beispiel ein bisschen schärfer, was die Auflösung angeht. Und diese Kleinigkeiten, ich würde mal sagen, mit dem 60-Euro Kindle zum Beispiel oder auch anderen günstigen Geräten, fürs Lesen reicht es eigentlich völlig aus. Aber wenn du halt so doch... so ein paar schöne Sachen, ein paar, das einfach dir wichtig ist, dass die Auflösung ein bisschen besser ist, dass du eben diese LED-Beleuchtung hast, dann lohnt sich es auch zu den teuren Geräten.
Aber also die Preisspanne ist zwischen 60 Euro und?
Also der teuerste jetzt ist eigentlich der Kindle mit 190, der Kindle Voyage, den es auch nochmal in einer Ausführung mit UMTS gibt.
Ja.
Dann kostet er sogar 200 und ich glaube 40 Euro.
Okay.
Aber
hat den Kindle mal 50 Euro gekostet, neu?
25 Euro.
Ja, der neue kostet
also schon durch. Für eine Woche, glaube ich, oder für einen Tag.
Ja, aber du hast halt echt, das ist schon ein Unterschied, ein technischer Unterschied einfach. Ne? Und da musst du dir halt überlegen. Es gibt auch Handys für 100 Euro und Handys für 600, 700 Euro.
Wobei doch, also du hast es schon angesprochen, die haben alle ein E-Ink-Display an sich, um zu lesen. Es ist jetzt kein Gerät dabei, wo man bei dem E-Ink-Display, bei dem zentralen Element sagt, irgendwie, oh, das geht nicht oder das ist zu anstrengend oder...
Genau.
So hässlich
schreit rausläuft.
Das ist auch
ja, also ich meine, bei Handys ist es ja so, du kannst mit manchen kannst du nicht surfen einfach.
Man muss dazu sagen, wir haben uns jetzt so ein paar Geräte auch, habe ich außen vor gelassen, die ich wirklich nicht mehr empfehlen würde. Die sind aber auch so ein bisschen aus dem Markt verschwunden. Das heißt, das ist auch ganz gut. Also, aber generell würde ich sagen, das ist zum ersten Mal in dem Test, dass da kein Gerät dabei ist, wo ich persönlich mir auf keinen Fall zulegen würde. Das sind alle Geräte, wo
Also rein technisch macht man mit keinem einen Fehler.
Ja, aber es lohnt sich.
Lies den Test.
Es lohnt sich.
Kauft euch die CT.
Ja. Ja.
Da aber steht das alles drin.
Es lohnt sich trotzdem, die Unterschiede sich anzugucken, weil man einfach für 30, 40 Euro mehr oder weniger einfach nochmal vielleicht ein Feature oder eine Sache bekommt, die man dann wirklich wertschätzt später.
Okay. Ja. Du liest auf dem E-Book-Reader, nehme ich an?
Ja, ich hauptsächlich. Ich lese auch immer noch Papier.
Warum?
Weil ich einfach ein riesen Bibliothek an Papierbüchern habe und okay, die
genau. Herr hat eine riesige
Bibliothek. Das klingt jetzt, nein, und
ein Dachterrassen.
Ein Beispiel ist
in seinem Weinkeller.
Ein Beispiel ist natürlich tatsächlich. Ein Beispiel ist natürlich tatsächlich What If von Brandon Munro habe ich mir jetzt als sogar Hardcover-Buch gekauft, weil es einfach mit schönen Grafiken und Bildern okay. arbeitet und das ist auf dem E-Book wieder einfach immer noch nicht
so optimal. Das würde ich gerne noch mal einmal ansprechen. Also ich finde E-Books auch total geil, vor allem weil du in Urlaub gehen kannst und 200 Bücher mitschleppen kannst und dir dann überlegen kannst, was du lesen willst. Ich muss aber sagen, dass dieses Schöne, was man bei Büchern hat, dass das typografisch toll aussieht und so weiter, das geht meiner Meinung nach verloren bei E-Books, weil die ganz oft kaputtgeschossen aussehen. Also ich kaufe mir Bücher und denke dann ja, jetzt müsste das ja eigentlich alles stimmen und dann ist die Silbentrennung irgendwie total
schrottig. Da ist aber, glaube ich, auch noch ein Lernprozess. Also ich habe jetzt auch gerade wieder ein technisches Buch, wo ich gedacht habe, toll, da haben sie wieder irgendwie einen Screenshot der Tabelle gemacht. Das ist total wischiwaschi, das kannst du nicht lesen. Dann sind teilweise die Grafiken 5 Seiten weiter oder 6 Seiten weiter. Also es wird dann beschrieben, weil es natürlich anders gesetzt ist.
Aber ich glaube, das sind doch
Kinder. Also wenn du dir einen normalen Roman holst, also ich habe 10, 20 E-Books gelesen und hatte noch nie das Problem, dass irgendwas falsch umgebrochen war oder irgendwie.
Nee, aber es ist einfach so von der, wie das aussieht. Also der Vorteil ist bei E-Books natürlich, dass man die Schriftgröße und die Schriftart einstellen kann.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist ein Vorteil für Leute, die nicht mehr so gut gucken können. Ne, so
ich
wie wir,
das auch gemacht. So alt sind.
Aber es sieht oft nicht mehr schön aus. Deswegen würde ich mir wünschen, dass es so einen Modus gibt, zeig mir das Buch so an, wie der Verlag oder der Autor das gerne hätte. Dass man dann zwar immer noch irgendwie Schriftart rumfummeln kann, aber dass es so ein Ästheten-Modus oder so geben würde. Und den gibt es nicht. Und ich habe mir zum Beispiel mal einen Lonely Planet gekauft über Amazon. Also war auch fast genauso teuer wie dieses Original.
Ja.
Und das war so ein Scheiß, weil da ja ganz viele Stadtpläne
drin sind. Ja, sowas funktioniert. Gerade bei einem Reiseführer stelle ich es mir auch generell schwer vor, das anzuwenden. Allein, wenn man viel blättern muss, die Dinger brauchen
ja immer noch. Nee, ich dachte, dass das gerade von Vorteil ist, weil ich ja suchen kann. Weil diese Lonely Planets, das sind ja solche fetten Dinger. Und dann suchst du dir einen Wolf, wenn du irgendwie durch kleine italienische Städtchen fährst. Und dachte ich, super, dann kann ich schnell mal den Ort suchen. Und das hat alles...
Also könnte ich mir selbst auf dem Tablet noch besser vorstellen als auf dem
E-Book. Tablet hätte es gut funktioniert, aber im Urlaub dann immer aufladen.
Also Grenzen gibt es bestimmt. Also ich lese lieber auf dem E-Book-Reader. Allein schon, wenn du ein Buch hast, ist das hier schon leichter und dünner als ein einziges Buch auf der Reise.
Ja, wenn du so Taschenbücher, also so Sachen, was man schnell wegliest.
Fließtexte halt,
Das ist optimal, aber ich finde auch so Bücher, die man sich als Hardcover kaufen würde, die irgendwie schön gestaltet sind oder so, finde ich, die wirken nicht mehr auf dem... Ja. Die sind dann so...
Ich glaube, das ist eine Frage einfach der Intention, ob man nun halt ein Buch mit was Emotionalem verbindet, dass man irgendwie was sammeln möchte und es schön findet und es in der Hand haben möchte, oder ob es einem darum geht, wie mir beispielsweise, ich will einfach den Text lesen und die Informationen aufnehmen und wie das aussieht, ist mir egal, Hauptsache ich kann es halt irgendwie vernünftig aufnehmen in der Bahn.
Ja. Aber das ist eine interessante Diskussion, da können wir auch mal unsere Hörer und Zuschauer fragen.
Ja, genau, so stimmt. Finden. Also ich fände es auch mal interessant, wie viele jetzt wirklich einfach E-Book-Reader benutzen. Ich versuche immer meine ganzen Freunde...
Und ob
Freunde
das halt beschränkt ist auf irgendwelche Romane oder ob wirklich Leute sagen, Mensch, das ist jetzt was für Technik.
Ist ja, oder das ist auch ein Thema in der Uni
beispielsweise. Oder ob jüngere Leute, die vielleicht sehr stark mit Tablets und Smartphones schon sozialisiert worden sind, dass die sagen, wozu brauche ich denn so ein blödes Ding? Wenn ich ein Buch lesen will, dann mache ich das mit meiner Amazon-App auf meinem Smartphone.
Ich würde sagen, wir überlassen es einfach unseren Zuschauern mal, worüber sie reden möchten. Ja. Vielleicht posten die auch alle irgendwie, Papier ist total geil.
Ja, das kann auch sein.
Geht mir mit den Dingern weg. Und falls euch die technischen Details nochmal interessieren, du hast einen ganz ausführlichen Test der Shops noch gemacht, wo man sieht, wo man welche Bücher am preiswertesten bekommt, wo man die meisten bekommt, wo man am glücklichsten wird. Steht alles in der CT drin mit übersichtlichen Grafiken. Findet ihr alles da drin. Jetzt klingt schon so, als wenn die Sendung fast vorbei wäre, aber es geht weiter.
Es geht weiter. Die CT könnt ihr übrigens auch auf dem E-Book lesen. Ich glaube als PDF, ne? Man könnte doch theoretisch...
Nee, ich glaube nicht.
Also es gibt auf alle Fälle eine App. Okay. Es gibt eine App und ihr könnt es auf alle Fälle auf dem Tablet lesen. Genau. So.
Aber dann sind die Tabellen kaputt. Nee.
Nein, alles schön. Nein, sind alles schön.
Ja, gut. Worüber hast du was gemacht?
Ich habe was gemacht über AV-Receiver, also Heimkino-Verstärker. Es war eigentlich ursprünglich mal ganz anders geplant, muss ich
sagen. Also ganz kurz, ich stelle immer wieder fest, bei Receiver muss man sagen, es geht nicht um DVB-T oder
Satellit-Receiver. Richtig, das ist leider Gottes eine ganz bescheuerte Sache.
Früher hat man Receiver zu Verstärkern gesagt, wo ein Radio mit
drin war. Das ist immer noch so. Das ist bloß einfach heute kein Verstärker generell mehr ohne Radio.
Ach, also das ist auch ein Radio, da kann ich einfach...
Ja, das sind da immer irgendwelche...
Also es geht um solche Kisten hier?
Genau, es geht um solche Kisten. Ich glaube, man sollte eben genau dieses Receiver Receiver von Empfänger ist irgendwie, genau, das ist eben diese Sache, das kommt, da war es früher halt der Verstärker plus Tuner war, dann war es der Receiver.
Aber da ist wirklich noch ein normales FM-Radio.
Da ist normalerweise hier, müsste irgendwo noch
nachdem ein Anschluss sein. Nachdem alle Digitalradio-Standards
so, aber sind. Ich meine, abgesehen davon ist es ja nicht nur so, hier ist einmal der Anschluss, ich meine, da ist einmal der UKW-Anschluss, hier unten ja. FM.
Also ist ein normaler
und die haben natürlich, einfach. Aber, das können wir gleich dann vielleicht schon mal sagen, die meisten haben inzwischen sowieso, oder fast alle haben inzwischen die größeren Internetradio und Streamingdienste und auch sowas wie DVB, Spotify, es gibt halt Digitalradio, DAB, nicht DVB, DAB gibt es jetzt auch, solche Geschichten.
Also grundsätzlich ist das erstmal die Zentrale, früher war es hier die Zentrale der Stereoanlage und der Audiozuspieler und mittlerweile ist es auch noch, kommt Video dazu, also sprich, ich schieße meinen Fernseher an, genau. Ich schieße meinen DVD, Blu-ray,
genau, es ist,
whatever.
Es ist die Multimedia-Schaltzentrale, es ist natürlich weiterhin der Heimkino-Verstärker, mit dem ich halt mein Boxenset, Heimkino-Boxenset 5.1, 7.1, was es alles heutzutage gibt, betreibe und die immer mehr auch ein Medienplayer. Ja, das heißt, diese Geräte ist natürlich für die Hersteller ist das ein Riesenproblem, dass sich natürlich irgendwann das alles so ein bisschen erledigt hatte mit den ganzen Normen. Also eine gute Geschichte ist hier diese, man sieht das hier auch, kann ich vielleicht gleich mal in die Kamera halten, die haben alle wunderbar viele Aufkleber,
kannst du ja mal umdrehen,
drehe ich mal um. Ja, also jeder hat so 1000 Aufkleber hier und es ist so, dass so diese typischen Sachen, die man kennt, diese Surround-Sound-Formate, also sprich Dolby Digital, DTS und was weiß ich
da
was.
Da gibt es ja auch eine Million
mittlerweile. Eine Million, ne? Aber trotzdem habe ich, also wenn du mal guckst, findest für 175 Euro, findest du praktisch Receiver, die praktisch bis auf die ganz neuen Sachen, Auro Atmos.
Weil wirklich das wahrscheinlich ein fertiger Chip
alles,
ist, den
man weil das ein fertiger kann. Chip ist, ja, genau.
Also diese 175 Euro Dinger,
die können 175 Euro, die können dann alles.
Surround-Anlage 5.1 wahrscheinlich
bespielen. Genau, ne? Und dann bis hin zu DTS, HD, okay. Master Audio, also verlustfreie Codecs, alles mögliche. Wenn du nicht den absolut letzten Codec, eben der jetzt noch rauskommt, Atmos und Auro 3D haben willst, dann was hast du da
ihr alles. Euch aber angeguckt habt, waren ja nicht die Billigteile, sondern die ganz heißen.
Wir haben uns alles angeguckt. Oder? Genau, wir haben uns alles angeguckt. Und dadurch, dass es jetzt natürlich so ist, eben weil die 175-Euro-Teile eigentlich schon eine ganze Menge können, haben wir uns natürlich angeguckt, was wird denn als zukunftssicher verkauft? Also wo fängt es denn an? Womit werben denn die Hersteller? Und da ist natürlich jetzt ganz klar 4K, also ultra hochauflösende Videos. Und im Moment ist da jetzt, oder seit einiger Zeit ist da jetzt 4K mit 50, 60 Hertz.
Ja.
Das ist also so diese hohe Bildwiederholrate, die benötigt man, wenn jetzt beispielsweise in Zukunft Sky und ein anderer Sender Sportübertragungen ultra hochauflösend überträgt. Also das heißt, die ersten Geräte konnten nur Filme und diese neuen Geräte können dann halt auch Fernsehübertragung.
Ja, oder wenn du einen Rechner anschließt.
Oder wenn man einen Rechner anschließt, also auch ein sehr gutes Beispiel.
Rechner mit 24 Hertz, das schockt.
Sieht auch nicht so richtig geil aus. Und was sehr interessant ist, wir hatten das eigentlich alles relativ harmlos geplant. Das ist halt eine Kaufberatung.
Die sollen 4K schon können.
Der soll hier, der kann 4K und mit 50, 60 Hertz.
Ganz kurz, das ist, kannst du mal einen Namen sagen? Weil
das ist ein Onkyo. Das ist der kleinste Onkyo, ein kleiner Onkyo. Okay. 636.
Ja, sehr klein.
Ja, vergleichsweise klein für die. Das Witzige an der Sache war eigentlich, dass wir am Anfang davon ausgegangen sind, mein Gott, wir machen halt eine Kaufberatung, wir gucken uns das ein bisschen an und alles ist gut. Anderes Thema zum Beispiel, auch ganz interessant, ist diese bei 4K und 50, 60 dann die Farbabtastung. Also es gibt so eine Farbauflösung, Farbabtastung 444 heißt die. Das ist so, damit es nicht ganz so technisch wird, versuche ich es zu erklären. Die volle Farbauflösung bedeutet, dass wenn man dann zum Beispiel so Hintergründe hat, der Himmel, dass der nicht so abgestuft aussieht, sondern dass das wirklich eine
Farbstufe,
dass es genau keine Abstufung gibt, sondern wirklich so in eins übergeht.
Das nur kurz, was bezeichnen die Zahlen, dieses 444?
Das ist die, ohne jetzt zu technisch zu werden, ist einfach ein Übertragungsverfahren wie die Farben.
Okay. Da bei 444 bekommt jedes Pixel eine Farbe und bei 422 ist es so, dass immer Pixelblöcke zusammengefasst werden.
Okay.
Also, weil das fällt da nicht auf, wenn vier Pixel.
Oder soll nicht auffallen.
Soll nicht auffallen, aber das sieht man bei
Farben. Der eigentliche Witz, der sich dann halt rausgestellt hat, ist, wie das Leben manchmal so spielt, dass es gleichzeitig den ersten 4K-Zuspieler von Sony gibt, der halt ein externer Zuspieler, eigentlich für Netflix und eigentlich als Gerät für bestimmte Sony-Fernseher, die eben das noch nicht selber hatten, gedacht. Und den haben wir da gehabt.
Ja.
Und dann haben wir gedacht, Mensch, dann schließt du den halt an und probierst das aus. Und wir hatten eben auch einen PC.
Über HDMI.
Über HDMI. Die haben sowieso HDMI-Ein- und Ausgänge noch. Das ist eigentlich das Einzige, was noch zählt heutzutage. Und haben es einfach anschließen wollen und haben dann einfach nur eine böse Überraschung nach der anderen erlebt, sozusagen.
Okay.
Das liegt einfach daran, dass, man muss dazu wissen, als dieses 4K 50, 60 Hertz rausgekommen ist, mit dieser tollen Farbauflösung mit allem drum und dran, da gab es halt für die Hersteller nicht so die Auswahl an Chips. Die müssen ja irgendwelche Chips da reinbauen, damit sozusagen die sich zum einen mit dem Fernseher verstehen, Handshake, und zum anderen über HDMI mit dem Zuspieler verstehen. Und es gibt, Hollywood sei Dank, auch einen neuen Kopierschutz, wie das immer so ist. Wenn es eine neue, tolle Auflösung gibt, gibt es natürlich einen neuen Kopierschutz. Und dieser neue Kopierschutz heißt HDCP2.2. Mhm. Und jetzt hat sich halt rausgestellt, tja, dumm gelaufen. Die Hersteller mussten sich entscheiden. Entweder sie nehmen das tolle Paket 4K, 60, 50, 60 Hertz und volle Farbauflösung. Mhm. Aber dann gibt es kein HDCP2.2. Oder sie nehmen HDCP2.2, dann gibt es halt nur eine eingeschränkte Farbauflösung. Also
es gibt einfach keine Chips, die alles...
Genau, es gibt generell zurzeit am Markt für die Hersteller zum Verbauen keine Chips, die das beides können. Und das führt halt dann dazu, der OnQ hier, das, ich versuche den mal zu drehen und zu wuchten, der hat tatsächlich hier ein Chip, man wird es bei der Auflösung wahrscheinlich nicht sehen können, aber hier einmal steht dran HDCP2.2. Das heißt, der hat von seinen 6 Eingängen immerhin einen, muss man allerdings auch sagen, einen einzigen, der HDCP2.2 kann. Und von den beiden Ausgängen kann auch nur ein einziger HDCP2.2.
Das heißt, ich kann nur einen Fernseher anschließen, der bedient werden darf.
Genau.
Und ich kann dann auch nur eine Quelle, zum Beispiel einen Sony-Player oder später vielleicht mal irgendwann einen Blu-ray 4K oder sowas anschließen und das war's. Und alles andere darf nicht mit Kopierschutz arbeiten.
Das darf jedenfalls nicht mit dem 4K-Kopierschutz arbeiten. Das wird spätestens dann problematisch. Es soll ja im nächsten Jahr 4K-Blu-rays geben. Dann ist eben halt Pay-TV mit 4K geplant. Da wird es immer externe Zuspieler für geben. Das ist 100% sicher. Mhm. Und dementsprechend, eigentlich ist es jetzt hier schon blöd, weil mit dem zweiten Zuspieler sehe ich ja schon alt aus. Und wenn ich einen Beamer und einen Fernseher betreibe, auch ganz schlecht.
Okay.
Aber das Witzige ist, dass der hier noch sozusagen das Topmodell in dem ist. Denn alle anderen Hersteller haben sich tatsächlich entschieden, diese bessere Farbauflösung zu nehmen. Und die unterstützen nicht an einem einzigen Ein- oder Ausgang HDCP2.
Aber normalerweise werden doch alle von diesen 4K-Medien mittlerweile diesen modernen Kopierschutz wahrscheinlich haben, oder?
Der Witz ist, dass
im Moment... Der Netflix, dieses Netflix-Teil von Sony, hat das auch HDCP?
Das hat gezwungenermaßen HDCP2.2. Selbst wenn du nur das Menü sehen möchtest, wenn du ihn nur anschließt, musst du es haben.
Aber Rechner nicht. Also wenn ich meinen Desktop
bei den Rechnern will. Jetzt kommen wir zu den richtigen lustigen Sachen. Diese hier hat der hier hat ja wie gesagt HDCP2.2 und dafür eben nicht dieses 444. Jetzt haben wir die GeForce angeschlossen, also ein PC angeschlossen, 4K-Ausgabe.
Es gibt nämlich erst ganz wenig,
Grafikkarten, nämlich diese GeForce-Reihe, haben den angeschlossen und Pustekuchen, was macht das an diesem Gerät? Gar nichts. Der zeigt nämlich entweder gar kein Bild oder wenn man den wunderbaren PC-Eingang Nummer 5 hier benutzt, dann kriegt man bei 4K-Einspeisung 1080p. Also nur eine eingeschränkte, keine Full-HD-Auflösung. Und das kommt einfach daher, diese GeForce-Grafikkarten mit dem neuesten Treiber verlangen 444. Und wenn der Receiver das nicht unterstützt oder der Fernseher das nicht unterstützt, dann war es das.
Okay. Das heißt, du kannst dir entweder alte Filme mit richtig High-End-Features angucken oder die richtig coolen Filme, die eigentlich diese Features, von denen die profitieren würden, aber kannst du nicht in der vollen...
Oder du schließt, musst halt deinen Fernseher direkt irgendwie an die Grafikkarte oder an die...
Ja, aber das ist halt...
Dafür, dann kommt dann der wieder aus dem Fernseher den Ton
da rein, hast wieder Verzögerung. Also das ist ja die Sache, zum Beispiel dieser Netflix-Zuspieler, ne? Der hat tatsächlich zwei HDMI-Anschlüsse. Mhm. Video und Audio mit HDCP2.2 für eben halt solche Geräte oder er hat noch einen zweiten Anschluss, denkst du, zweiter Anschluss, steht sogar HDMI 1.4, ist aber Audio only. Also das heißt, du kriegst nur den Ton daraus. Ja, und das ist natürlich total Quatsch, weil überlegt euch das mal. Das sind ja hier alles HDMI-Anschlüsse. Mhm. Was das für eine Schalterei ist. Das heißt, ich habe dann plötzlich kein Bildschirmmenü mehr. Ich kann den hier, muss den dann irgendwie blind schalten, weil der HDMI-Port an dem Fernseher ist ja durch den anderen auch belegt. Mhm. Und ich kaufe mir doch nicht für Tausende von Euro eine Umschaltkiste, die dann nicht funktioniert.
Wie viel kostet der jetzt beispielsweise?
Also der hier ist der, das ist das Einstiegsgerät. Der hat ja HDCP, die sind dann, liegen dann so bei 450 hoch. Aber das Schöne ist, dass wir eben halt auch welche dabei hatten, die HDCP2.2 nicht haben und das für Preise 1.500 Euro, 2.000 Euro. Und Denon hat gestern, und das fand ich sehr interessant, angekündigt, das neue Flaggschiff, rund 2.800 Euro. Und hat dann gesagt, wir wollen ja hier das 4K, 50, 60, volle Farbabtastung und deswegen machen wir kein HDCP2.2. Aber, Überraschung, bei dem neuen Flaggschiff kannst du dann im Frühjahr ein Upgrade kaufen. Das wird nachgerüstet, noch weiß man keinen Preis.
Also ein Hardware-Upgrade?
Ein Hardware-Upgrade. Das heißt, du bringst dein Gerät dann zum Händler und das wird dann für ein paar, ich schätze mal für ein paar hundert Euro, wird dann die eine Karte rausgezogen, mit den alten Chips in die neue reingesteckt und dann hast du HDMI mit allem drum und dran, das heißt, und HDCP.
Du würdest jetzt schon auf alle Fälle ein veraltetes Gerät kaufen.
Du würdest bei den Denons, das ist interessant, auch die anderen, die jetzt auf dem Markt sind, ne? Nicht, dass da die Leute echt den falschen Eindruck kriegen. Also wer sich jetzt eins ohne HDCP 2.2 kauft, wir wissen, eigentlich, wir wissen, dass es keine Möglichkeit, das abzugraden gibt. Mhm. Also Firmware-Update kannst du eigentlich vergessen. Mhm. Und uns ist kein einziger Hersteller bekannt, der irgendwie hardwaremäßig da was ändern könnte dran.
Okay, das heißt, deine Empfehlung ist dann quasi warten?
Also für meine Empfehlung ist, wenn dir 4K völlig scheißegal ist, ja, dann ist es egal, weil die Dinger sind ausgereift, was das angeht. Aber wenn du dir jetzt wirklich für 1.500 oder 2.000 oder 2.500 Euro ein Gerät kaufst, kann ich mir nicht vorstellen, dass dir das total scheißegal ist. So, und in dem Fall würde ich echt sagen, abwarten. Also bei aller Liebe. Weil das ist schon nett, dass er wenigstens einen Eingang und einen Ausgang hat, aber das ist dann auch keine Umschaltzentrale. Da hängst du nachher auch in den Seilen. Mhm. Und alle anderen, wo es nicht funktioniert, nee.
Warum haben eigentlich die günstigen Receiver alle nur, die haben ganz viele Ein- und Ausgänge, aber die haben immer nur einen HDMI-Ausgang? Und ja. ich habe halt einen Fernseher und einen Beamer.
Ja.
Beziehungsweise einen Beamer und einen Computermonitor.
Damit bist du ein Mensch, der zeigt, dass er bereit ist, Geld auszugeben.
Ja. So. Ach so, funktioniert
das. Also das ist natürlich eine böswillige Unterstellung meinerseits, die ich mit nichts, aber ich meine, wollen wir ehrlich sein.
Ja. Wie sieht's da aus? Weil ich brauche die ganzen Funktionen nicht, aber ich hätte halt gerne einfach nur einen Umschalter für Ton und sonst was.
Natürlich.
Und will da jetzt nicht... Ja. Aber gut, das habe ich mir schon fast gedacht.
So, also ich meine, man muss natürlich realistisch sagen, auch für dich gibt es gibt auch jetzt schon für 600, 700 Euro welche mit zwei Ausgängen. Das Problem ist aber, dann hast du eventuell eben wieder das nicht vergleichbare Ausstattung mit dem, denn 600, 700 kostet mit einem Ausgang. Mhm. Das ist eben genau das Problem. Das Problem, die Sache ist einfach die, dass die Hersteller einfach sehr, sehr suchen müssen inzwischen, um überhaupt noch was zu finden, um diese Geräte irgendwie noch voneinander abzuheben. Und die müssen jedes Jahr was
Neues. Zeigt schon die Aufkleber, die da drauf verkleben.
Ja, und ich meine, ganz ehrlich, vernünftig war wahrscheinlich diese Zwischenstufe auch in ihrer Sicht nicht. Aber die sagen sich auch, wir müssen irgendwas bringen, und dann haben sie halt irgendwas rausgebracht.
Hätten sie es mal lieber gelassen.
Hätten sie es wenigstens so modular aufgebaut, dass man es vielleicht doch dann noch hätte umbauen können. Ja. Das scheint aber nur bei dem 2.800-Euro-Gerät vorgesehen zu sein.
Ne? Immer wieder eine Freude, der Kopierschutz.
Immer wieder eine Freude.
Macht immer wieder Bock, auf jeden Fall, ja. Ja, gut. Also erstmal die Finger von lassen im Endeffekt.
Ich persönlich sehe die, wie gesagt, für die High-End-Geräte sehe ich im Moment keinen großen Bedarf, als 4K-Fan da jetzt zuzugreifen.
Zu den technischen Hintergründen, du hast in deinem Artikel, du einfach mal wirklich alle Begriffe, auch die da vorne draufkleben, abgeklappert, genau. Und erklärt, was man braucht, was man nicht braucht, welche Alternativbegriffe es gibt. Es gibt wirklich ein riesiges Vokabular im Zusammenhang mit diesen Receivern.
Absolut.
Aber guter Überblick, und wer sich dafür interessiert und einmal endlich mal wieder durchblicken möchte, Artikel findet er in der CT.
So sieht's aus.
Und deinen auch, Keno. Du wolltest vorhin noch über ein anderes Thema sprechen. Wenn du dich kurz hältst, können wir noch ein viertes Thema heute einstreuen.
Oh, Papi,
aber zum Schluss.
Sonst kommst du ohne Abendessen.
Aber machen wir erstmal die Beamer.
Genau, weil die
Oschi hier.
Die passen
der sieht auch teuer aus.
Passen ja sehr gut zu den
Receivern. Ja, den kann man auch da dran anschließen. Ja.
Ich habe bei mir zu Hause meinen Beamer auf meinem Receiver draufstehen. Ich weiß auch nicht, ob das gut ist, aber es geht jetzt schon seit 4 Jahren, klappt das.
Und also dazwischen machst du so kleine Toasts, ne?
Ja, das geht.
Noch
das
jemand
geht.
Raclette?
Ja, Beamer.
Das hast du mitgebracht. Der sieht teuer aus, ja.
Ja, das geht eigentlich. Ist auch ein schönes Ding. Das ist hier jetzt.
Was ist denn gehen eigentlich? Welche Preisklasse ist denn gehen eigentlich?
Der Mann mit also dem Fernseher und den
Beamer. Ja, also gehen ist gut. Aber wir haben so die Preisklasse ab 2000 Euro getestet.
Oh, das ist ein Epson.
Holla, ja.
Das ist jetzt ein Epson. Ich müsste jetzt selber mal, weil es ist schon so lange her. Weil wenn wir hier über die Hälfte reden, dann sind wir ja eigentlich schon viel
beim
weiter.
Beim nächsten Artikel natürlich, ja.
Beim übernächsten.
Ist ja wirklich so, ja.
Nee, das ist schon... Ich kann mich da fast gar nicht mehr dran erinnern.
doch. Da tun sich Abgründe auf.
Also du hast das Beamer in dem Preissegment angeguckt, ne? So um die 2.000, 3.000 Euro.
Weil, das ist vielleicht auch, das muss man vielleicht auch nochmal ganz deutlich so sagen, viele Leute fragen mich, ich will mir einen Beamer kaufen, hab gesehen, die kosten noch 300 Euro. Geil.
Können ja manche auch schon HD, Full HD, manche sogar, ne?
Genau, aber das stimmt auch alles. Also die sind billig und die machen auch ein großes Bild und das ist auch Full HD. Aber wenn man einigermaßen anspruchsvoll ist und das so ein bisschen so aussehen soll wie im Kino, dann würde ich nicht zu diesen billigen Geräten raten, weil das die Farben sind unecht, also das kann man, also die sehen künstlich aus, also
okay.
Sehr, sehr künstlich ist, glaube ich, das richtige Wort, und vor allem haben die ein schlechtes Schwarz. Also das bedeutet, dass wenn du irgendwie so oben Cinemascope-Streifen hast, wie ja bei den meisten Filmen, also die meisten
Filme, wenn das Format nicht stimmt,
sind ja nicht 16:9, wie das die native Auflösung der Displays, sondern die haben ja oben Balken, oben und unten. Und ich finde es einfach total schrecklich, wenn das so silbrig, gräulich oder so ist. Und das ist eben bei den Geräten für 500, 600 Euro so. Mhm. Wenn man sich entscheidet, so um 2000 Euro auszugeben, da geht's los, so interessant zu werden von der Bildqualität, dass die Teile wirklich mit dem Kino mithalten können. Und zwar ohne, dass man das, ohne Übertreibung.
Ja.
Und zum Teil sieht es sogar besser aus als im Kino, nämlich im 3D-Betrieb, weil die aktuellen Heimkino-Beamer, die haben alle eine sogenannte Zwischenbildberechnung, dass die dass die eben Bewegungen, die eigentlich ruckelig wären, wenn ich jetzt meine Hand hier so bewege, kann man vielleicht auf YouTube auch sehen, ist bestimmt ruckelig, weil wir haben nämlich noch kein 60 Hertz, ne? Sondern wir
simulieren das jetzt einfach mal.
Ich weiß gar nicht, mit wie vielen Bildern wir ausgespielt werden, aber dann würde einfach ein Algorithmus würde dann einfach
den Arm dazwischen,
dazwischen berechnen.
Wobei das ja so, also so
und das mögen wir eigentlich nicht.
Genau, bei so richtigen
bei 3D ist natürlich ein Riesenproblem, weil bei 3D hast du natürlich wirklich wenig Frames. Ne?
Das ist nämlich echt interessant, weil bei 2D mag ich das auch nicht, weil es dann nicht mehr so kinomäßig aussieht. Gibt es
auch so manchmal Artefakte und dann sieht es so dokumäßig aus. Ne?
Es sieht Seifenoper-mäßig, wir sagen immer Soap-Effekt dazu. Ja, auf einmal sieht irgendwie so der Pate sieht auf einmal aus wie gute Zeiten, schlechte Zeiten. Und das ist,
ja, das stimmt.
Ist, ja, das ist echt total krass. Also das Gehirn spielt da verrückt. Und denke, was ist das denn jetzt?
Ja.
Aber interessanterweise, ich finde es echt doof, aber sobald ich 3D sehe, das stört mich das nicht mehr. Weil bei 3D hat das Gehirn, glaube ich, auch noch nicht so vorgefestigte so eine Meinung, wie das aussehen soll.
Mhm. Du ordnest es nicht gleich ein.
Genau, und deswegen kommt das Gehirn sehr gut damit klar, dass die Bewegungen auf einmal so smooth sind.
Okay.
Und ich würde das und es ist viel angenehmer fürs Auge in 3D, wenn du Zwischenbild berechnest.
Das wird aber wiederum im Kino nicht gemacht.
Das wird im Kino nicht gemacht. Ja. Es gibt inzwischen ein ganz paar Filme, wie zum Beispiel Der Hobbit.
Genau, den habe ich nämlich so gesehen und da hat es mich ganz ehrlich auch noch ein bisschen genervt.
Ja, weil in 3D im Kino oder 2D?
Im Kino in 3D. 3D mit HFR.
HFR ist die
HFR 3D. Hobbit.
Ich habe den auch im Kino gesehen, ich fand es auch echt strange, aber zum Ende hin hatte ich mich dran gewöhnt und ich fand es geil.
Und es war auf jeden Fall nicht so schlimm wie beim Fernseher, wenn dann irgendwie, ich weiß nicht, Robin Hood den neuen oder so, das fand ich ganz schlimm. So ein Actionfilm und dann, genau wie du sagst, so ein
kann man aber bei allen Fernsehern abstellen, möglicherweise, ne? Und bei den Beamern natürlich auch. Aber das ist halt so ein Ding, warum ich sage, in 3D ist das eigentlich besser als im Kino. Also es sagen auch Leute, die sich wirklich richtig gut mit Kinotechnik auskennen, dass wenn man ehrlich ist, dass viele von den Heimkinobeamern in 3D mehr Licht auf die Leinwand bringen als im Kino, weil im Kino sind die Leinwände riesig groß.
Also die Distanz ist größer noch.
Distanz ist größer und das wird dann auch mit der Wärmeabfuhr schwierig, da solche fetten Lampen reinzuschmeißen und du kannst zu Hause, wenn du nur 2-3 Meter Bildbreite hast, da kannst du halt mehr Licht rausholen.
Okay.
Und deswegen, das können die alle, die Projektoren, obwohl die Heimkino-Projektoren-Szene, da habe ich jetzt in den letzten Jahren den Eindruck, dass die sehr zusammengeschrumpft ist. Das war mal vor ein paar Jahren, war das ein Riesenhype.
Als die Beamer preiswerter wurden auch, ne?
Damit hat es auch zu tun, aber als
die Full Fernseher größer werden, oder?
Ja, ich glaube auch viele. Also
das hat mehrere Gründe. Auf jeden Fall war es so, als HD als HD kam, dann haben die Heimkino, also die Unterhaltungselektronikhersteller gedacht, oh, jetzt machen wir richtig jetzt Kohle mit den Beamern, weil alle wollen jetzt Full HD in groß haben. Auf einmal macht Heimkino Sinn. Weil es ist ja auch richtig, also an einem kleinen Fernseher kann ich den Unterschied zwischen 720p und 1080p nicht sehen. Aber bei mir zu Hause bei 3 Meter Breite kann ich das sofort sehen.
Ja.
Aber die Leute sind da nicht drauf eingestiegen, weil das einfach zu viel Aufwand war. Die brauchen eine Leinwand und dann müssen die einen Ort haben, wo sie den Beamer aufstellen und so weiter. Da
kannst du nichts dazwischen stellen.
Ja. Genau, und es gibt ganz viele Leute, auch so in meinem Bekanntenkreis, die sagen, oh, das hätte ich ja auch gern. So, du ja auch, ne? Du denkst da ja auch schon seit Jahren drüber nach, diesen Beamer
bei
zu kaufen.
Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich ja sogar eine Leinwand habe. Ich habe ja sogar eine Leinwand, die man von unten... bei mir war ja das erste Problem, dass ich eine Altbauwohnung habe und kein Hersteller mir sagen konnte, wie ja man die Leinwand von da oben, von der Decke, darunter... Nee, es ist tatsächlich
ein Problem. Unmöglich, oder?
Nee, das ist unmöglich, weil es nur ein gewisser Vorlauf geben wird. Das wird Kino auch, weil die werden ja irgendwann immer weicher. Also es ist ein begrenzt. Es gibt Vorlauf und also diese Schwarz sozusagen da drüber und das wird irgendwann, je länger das wird, je weiter es nach unten soll, umso weicher wird das und dann fängt die Leinwand an sich zu drehen. Mhm. Also das wird super teuer.
Und die Wände sind zu hoch?
Die Decke ist zu hoch und dann habe ich aber eine zum Rausziehen von unten und das ist ganz interessant, weil ich hatte eigentlich schon das gekauft. Also ich hatte praktisch schon bestellt, den Bestellknopf hatte ich schon knapp gedrückt und dann kam aber diese Geschichte mit den 3D und da fand ich persönlich zum Beispiel negativ, dass es so einen Zwischenschritt gab von den Herstellern. Ich finde persönlich, die haben den größten Fehler gemacht. Ich
hatte da so das Gefühl, sie wollten auch dann irgendwann richtig Geld verdienen. Dann gab es plötzlich von Firmen nämlich so recht gute 2D, dann gab es billige 3D, die hatten aber dann zum Beispiel kein Lens-Shift, wo du dann praktisch nicht, du brauchst Lens-Shift, das kann vielleicht Keno besser erklären, um halt bestimmte Sachen auszugleichen. Also der normalerweise ist es halt so, dass dein Projektor ja nicht 100% sozusagen im Winkel, im richtigen Winkel zu der
Trapezeffekt kommt. Genau, der Trapezeffekt, der ist elektronisch und den sollte man nie benutzen übrigens, Leute, nie benutzen, weil das macht das Bild schlecht,
also,
weil das einfach ein elektronischer Effekt ist. Aber Lens-Shift ist eine rein mechanische Verschiebung des Bildes. Also du drehst ja an irgendwelchen Rädchen rum und verschiebst dann das Bild.
Ja.
Das heißt, du könntest theoretisch, wenn ich hier die Leinwand habe und der Beamer in die rechte Ecke des Raumes haben will, dann kann ich theoretisch das Bild ganz nach links verschieben.
So.
Also ich kann so ein bisschen...
Ohne, dass es sich verschlechtert.
Ohne, dass sich das Bild verschlechtert.
Und das wollte ich eben, sowas wollte ich eben haben.
Also es ist schon so, wenn du die ganz nach außen drehst, diese Lens-Shift-Sachen, dann wird das Bild ein bisschen dunkler und du hast ein bisschen Kontrastprobleme, also sollte es nicht so extrem sein.
Aber es ist nicht so wie bei Trapez.
So, wollte ich halt haben und deswegen war dann interessanterweise das, dass dann plötzlich so sozusagen eine neue Preisklasse aufgemacht worden war und die war dann so absurd teuer. Deswegen wäre meine erste Frage, ist das denn jetzt so, dass ich, wenn ich jetzt 2000, kriege ich dann jetzt alles oder muss ich schon wieder auf
irgendwas verzichten? Also das ist wirklich diese Gerätekategorie Heimkino-Beamer, die ist echt jetzt richtig krass ausentwickelt, würde ich sagen.
Okay.
Also ich war ganz beeindruckt.
Also wenn Nico 2000 Euro ausgibt für eins der Geräte, dann wird er auch all das bekommen, was er sich davon eigentlich wünscht.
Also
4K auch? Ein HDCP, 2.2,
4K, 50 Hertz. Das ist das Problem. Hertz, also das ist wahrscheinlich so wie mit den Receivern, was Nico gesagt hat. Wenn du nur Full HD willst und alle Tonformate, dann ist das alles super. Mhm. 4K kriegst du bei Beamern erst einen einzigen Hersteller, nämlich Sony, der einen Heimkino-Beamer mit echten 4K hat und der kostet im Moment, glaube ich, Preis ändert sich, 6.000 Euro.
Aua.
Was ich ganz schön heftig finde.
Und der hat, glaube ich, nicht mal HDCP 2.2, oder? Kann das sein?
Das ist bei den ganzen 4K-Geräten ein riesen
Geißel, Problem. Geißel, HDCP 2.2.
Vor allem, ich hätte dann auch gerne, wie in den 4K-Fernsehern, dass im Beamer dann auch ein Netflix-Client drin ist, dass man da solche Funktionen hat.
Im Endeffekt wie ein Fernseher.
Genau, ja auch warum soll das dann nicht drin sein? Ja, genau. Und bei den Beamern, ich weiß keine Ahnung, warum das so ist, aber ich habe noch nie einen Beamer mit Medienplayer und Smart-Funktionen gesehen, weil das einfach irgendwie ein Markt ist, der ist einfach nicht so ein Massenmarkt wie die Fernseher. Und das ist alles viel, viel langsamer. Ist mir total schleierhaft, dass bei 4K, als 4K dann eine Welle wurde, ich fand, am geilsten fand ich es bei Computermonitoren, da hätte ich es gerne als erstes gehabt. Dann hätte ich am zweitbesten bei Heimkino-Beamern gefunden, weil die ein riesen Bild machen, weil es da was bringt. Und Fernseher so mäh. Aber die Realität war genau im Gegenteil, dass erst die Fernseher kamen, die kein Mensch braucht mit 4K. Dann kam der erste Beamer und dann zum Schluss kamen die Monitore.
Ja.
Also das ist alles nicht so richtig logisch, wie die Industrie
das da funktioniert. Das ist aber auch sonst bei den Display-Auflösungen so. Es gibt mittlerweile Handys mit 2500 mal irgendwas.
Ja.
Und ein Computerbildschirm kriegst du trotzdem kaum mit der Auflösung. 4K kam nämlich mal, aber die ganz Full HD und so, das war nämlich auch ganz schnell bei den Handys.
Ja, das war. Ich glaube einfach, dass diese Branche, diese Projektoren- und Monitorbranche, dass das einfach nicht so eine adrenalinige Branche ist, wie die Mobilfunkbranche.
Ja, das ist vor allen Dingen, ich glaube auch diese Entwicklungszyklen laufen da total anders.
Dass die eben so fünfjährige Entwicklungszyklen.
Wo wir nochmal mit anderen Receivern, bei Digital-TV-Receivern, also Digital-TV-Empfängern, ist es ähnlich. Da denkst du dann, eigentlich ist doch hier das überall schon verfügbar, wieso braucht ihr denn so lange? Und dann hast du immer, nächstes Mal vielleicht. Und dann denkst du,
das ist
kommt mal in die aus Strümpfe.
Es sind eigentlich die Produkte, die man offensichtlich auf den großen Messen den Kunden irgendwie schön so präsentiert.
Ja.
Das sind halt die Fernseher, das sind halt andere Sachen, die Handys.
Ich meine, schick aussehen tut das auch nicht.
Ja, eigentlich schon, aber...
So finde ich nicht, aber...
Auch nicht und du sagst eigentlich schon, das war wieder mal perfekt.
Nein, aber wir haben welche von Sony getestet, die sind weiß und die sind so ein bisschen länglicher, die sehen aus wie so ein
Raumschiff. Weiß ist alles besser, das wissen wir ja.
Weiß ist glänzendes Plastik.
Ganz Gold. Ganz cool. Und in dem Test, noch mal ganz kurz, ist ganz interessant, dass da alle drei Projektionstechniken, die es gibt, DLP, LCD und LCOS, zufälligerweise in diesen vier Geräten. Hast du auch
im Detail nochmal beschrieben dort?
Genau, es gibt auch nochmal.
Also LCOS ist, glaube ich, auch das Neueste von der drei, ne?
Kann das sein? Zeitlich weiß ich das gar nicht. Ich glaube schon.
Ja.
Es ist aber auf jeden Fall in dem Test so, dass LCOS uns da eigentlich am besten gefallen hat. Also all in all.
Wegen
also
Vor- und Nachteile hast du alle nochmal drin, die technischen Hintergrund?
Wegen dem Schwarz und wegen anderen Sachen. Das ist jetzt ein bisschen, würde jetzt ein bisschen zu weit führen.
Okay. Ja. Und aber halt im Vergleich zu deinem Test sind auch ein paar Geräte rausgekommen,
die empfehlenswert sind. Auf jeden Fall.
Okay. Also. Ja, jetzt haben wir doch ein bisschen länger drüber gesprochen, aber jetzt haben wir schon das Plakat aufgehangen, jetzt reden wir auch drüber.
ein Plakat!
Oh! Ja, es geht um eine Fortsetzung von Maniac Mansion.
Jetzt aber.
Ich muss als Verteidigung sagen, ich habe das Spiel nie gespielt, sondern nur die
Fortsetzung. Deine Kinder haben immer Maniac Mansion gesagt.
Ja, dann
komm, ich spiele Maniac Mansion. Okay.
Ich habe nur immer Day of the Tentacle gezockt, da war ich dann irgendwann alt genug. Aber ihr habt auch Maniac Mansion gezockt.
Ja.
Und jetzt soll es weitergehen. Wir alt
sind.
Wollte ich nicht sagen.
Ja, das ist ganz interessant, weil die Entwickler vom Original Maniac Mansion.
Ron Gilbert und.
Winnick. Den Vornamen habe ich jetzt gerade. Gary Winnick? Ja. Ich glaube, Gary Winnick. Genau, mach doch mal die Meldung auf.
Also, Ron Gilbert kann ich mir auch nur wegen Monkey Island merken.
Ist es überhaupt Ron Gilbert? Hast du mich doch, total verwirrt.
Doch.
Ja,
wir lesen einfach gleich die Meldung.
Die Leute, die das erste richtige Lucasfilm, jetzt LucasArts, nee, und jetzt gibt's jetzt Disney, Lucasfilm, LucasArts, Disney Adventure gemacht haben, die haben jetzt im gleichen Grafikstil auch wollen die jetzt ein neues Adventure machen, was wirklich genauso aussieht wie als wäre es 1987.
Wir haben ja auch Videomaterial. Falls
Johannes, hast du uns...
Falls noch jemand nachguckt,
aber du kannst einmal kurz die Meldung zeigen, weil das ist, glaube ich, die erste heiße Online-Meldung.
Jetzt zeigen wir erstmal das Video.
Mit einem animierten GIF. Naja, gut, okay.
Es gab auch schon welche
davor. Also hier kann man jetzt sehen, wie altmodisch die Grafik aussieht. Aber
ist das schon Full HD?
Und das ist 4K, aber leider funkt das jetzt nicht überall, was HDCP 2.2
braucht. Das ist doch unten, das ist doch die Scum-VM, oder? Mit dem Auswählen. Ja, ist das die Scum? Oder?
Das war doch dieses Scum vor allem,
ja. Also Scum ist ja, genau, Ron Gilbert und Gary Winnick. Scum VM ist ja die Entwicklungsumgebung, in der
ich dachte mal, das wäre die Benutzeroberfläche mit dem...
Nein, das ist die Werbung. Das ist die sozusagen das CMS, in dem die ihr Adventures geschrieben haben.
Das heißt Scum.
Und Scum VM ist Scum Virtual Machine, also der Scum-Emulator.
Stimmt, Scum VM ist der leider genau. Worauf man immer noch diese alten Spiele spielen kann.
Richtig. Unter anderem und das läuft auf allen. Ja. Und richtig cool finde ich die Lucasfilm Adventures auf Touchscreen-Devices.
Aber die haben doch das schon geschafft, oder? Oder brauchen die wirklich noch Geld?
Vielleicht sollten wir noch gibt das Spiel noch nicht.
Genau.
Ja.
Es gibt einen Nachfolger.
Vielleicht früher sagen sollen.
Genau, es gibt einen Nachfolger, den soll es geben. Ja.
Genau, und wie heißt das jetzt eigentlich? Nicht, dass ich was... Kannst du nochmal in die Meldung
fragen? Timbleweed irgendwas.
Park.
Timbleweed Park.
Was noch?
Timbleweed. Sind das nicht diese rollenden Dinger in den Filmen?
Diese
nee, das heißt...
Wie heißt denn das?
Weißt du, diese...
ich weiß, was du meinst. Aber ich würde...
Das heißt da Tumbleweed.
Ach, Tumbleweed. Ach nee,
nicht, okay. Das ist wahrscheinlich irgend so ein Wortspiel. Thimbleweed, Tumbleweed, whatever.
Wie heißen die? Nispeln?
Wer liffelt? Susi, sag mal sauber.
Wenn ihr es wisst, postet das bitte über YouTube.
Genau,
einmal müssen wir nochmal das geliebte GIF von Kino zeigen.
Ja,
okay,
ich war ganz beeindruckt, weil ich habe einfach das GIF von der Webseite genommen und das ist jetzt tatsächlich in unserem auf Heise Online und sogar im Vorschaubild.
Ja,
stimmt. Wenn wir das gewusst hätten, ne? Das wäre ja, hätte ja Möglichkeiten.
Ich glaube, das ist ein Bug.
Aber das ist, genau,
es genau, gibt um überhaupt mal zum Thema zu kommen, dieses Spiel gibt es nicht. Und
genau, die sammeln momentan Geld dafür auf Kickstarter, ne?
Ja.
Ron Gilbert und eben
Gary
der andere. Genau. Und da kann man eben spenden dafür, dass sie das Spiel entwickeln. Ich finde es total cool, weil ich...
Vorbestellen. Also das ist ja irgendwie, Kickstarter ist ja das Prinzip, dass man an irgendwas glaubt und dann sagt, und man das dann vorbestellt.
Ja gut, aber beim Vorbestellen wäre es ja schon so, dass du es irgendwann dann auch bekommst. Das weißt du in dem Fall nicht, muss man dazu sagen, ne?
Gut, aber
es gibt
in dem
keine
Fall
Garantie. Ist
es
wahrscheinlich...
So. Ich habe in die Meldung geschrieben, dass es sehr, sehr, sehr wahrscheinlich ist, weil nach 2 Tagen hatten die schon über 2/3 ihrer angepeilten Summe. Die wollen, glaube ich, $375.000 haben.
Was ja nicht mehr viel ist für ein Spiel heutzutage.
Überhaupt nicht, Und die haben jetzt schon 260.000.
Auf jeden Fall.
Ganz kurz zu dem GIF, ich hätte unheimlich gern gesehen, was passiert, wenn er das Gummitier mit der Leiche benutzt.
Ich glaube, das ist der Punkt. Ich glaube, das ist extra, damit das du
der
das
Cliffhanger
jetzt kaufst.
Ja, schön.
Für 20 Dollar.
Ich finde es auf jeden Fall total cool. Ich mag diese alten Spiele immer noch. Das hat sich eigentlich totgelebt, aber es gab ja auch so ein paar, es gab Nachfolger auch von von ein paar anderen Spielen, wo
und es gab auch moderne neue Grafik-Adventures.
Und ich finde es total cool, dass sie sagen, wir wollen es machen, und da ist auch Kickstarter eine coole Möglichkeit zu sagen, hey, wenn wir genügend zusammenkriegen, dann basteln wir einfach, hauen wir uns nochmal ran und machen nochmal was Witziges, und ich freue mich total drauf.
Aber wir wollen keine Werbung machen.
Adventures
machen. Ja, man muss sie sich angucken. Also es ist mit einem Risiko verbunden auf jeden Fall. Es ist nicht so, als wenn man das Spiel kauft, ne? Es ist auch nicht so, als wenn man es vorbestellt. Man finanziert da halt ein Projekt, aber wenn es einem selber ein Herzensprojekt ist, was ja bei den Grafik-Adventures bei vielen Leuten, glaube ich, zutrifft. Ich meine, wir schwärmen immer noch von den LucasArts Adventures, obwohl die 25 Jahre alt sind oder so. Ich spiele die übrigens auch immer noch.
Ja, und dann würdet ihr das bestimmt.
Und dann
ist ja wirklich von denselben Leuten, ne? Und es ist nicht so ein Rip-Off. Und lustig fand ich auch, man kann, also $20 kostet das eigentlich, das vorzubestellen, aber man kann auch für $25
zu finanzieren. Und vorzubestellen.
Wie wollen wir das denn?
Im Fall der Produktion, wir müssen uns auf dem Wording mal einigen, ja.
Ja, jedenfalls für $25
für Kickstarten.
Kickstarten. Und dann wird man von der Schuld befreit. Also dann, das Ding lautet so ungefähr, ich habe früher alle Lucasfilm-Adventures raubkopiert. Ja. Und ich gebe jetzt $5 mehr aus und werde
so von, kann man sehen,
von dieser Schuld befreit. Nee, das ist so. Also es gibt einmal $20, einmal $25.
Wir können jetzt doch juristisch mal überlegen, ob sie dich von dieser Schuld befreien können, außer nur moralisch. Von denen,
moralisch.
Die selber, ja, moralisch.
Scheiße, jetzt muss ich echt mal reingucken.
Die sie selber gemacht. Und es ist so, dass alle gesagt haben, warum hat das denn so altmodische Grafik und so, und dann haben sie gesagt, wir lieben große Pixel, und bei uns hat jedes Pixel seine eigene Postleitzahl. So der lustige Lucasfilm-Humor. Und Boris Schneider, der große, legendäre Computerspiele-Journalist, damals noch Powerplay und so, der hat die alten Adventures ja übersetzt ins Deutsche, und der hat jetzt heute auf Twitter oder gestern schon kundgetan, dass er dieses Adventure kostenlos übersetzen würde, wenn Interesse besteht, nur weil er da Bock drauf hat.
Also erstmal soll es auf Englisch rauskommen?
Ja. Logischerweise. Aber das fand ich eine ganz coole Aktion von ihm, dass er dann einfach gesagt hat, ey, ich hab Bock drauf, mache ich euch umsonst. Ja,
machen wir noch ein bisschen Werbung für die kommende CT26 mit Heft-DVD und da ist ein Adventure drauf.
Für die 26 machen wir Werbung, wenn die 26 raus ist. Jetzt ist
aber schon mal für die
25.
Fans, die Adventures mögen, die finden nämlich eine Heft-DVD
in der 26,
siehst du, mit Book of Unwritten Tales.
Wir sprechen schon wieder über Dinge, die es noch gar nicht gibt.
Die Leute sollen sich ihren Kalender da anstreichen. So. Ja,
genau. Also wir werden euch nochmal mehr erzählen über die 26, dann wenn sie da ist. Erstmal ist die 25 da. Viele Details, auch die Themen wirklich gut aufgearbeitet. Also ich habe es auch natürlich gelesen, die Artikel. Und für mich wieder viele Artikel dabei, wo ich danach dachte, okay, jetzt weiß ich Bescheid über die Receiver. Ich habe nämlich festgestellt, dass ich keinen neuen brauche zum Beispiel.
Viel Geld. Das kann gespart. Auch eine gute Erkenntnis sein.
Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Dann mit Themen aus der 26. Die CT mit der DVD dann. Und ja, euch schöne...
Wir freuen uns über Kommentare von euch.
Genau, wir wollen unbedingt wissen, wie ihr lest. Und ob ihr noch lest.
Und ihr dürft auch uns kommentieren und unsere Frisuren.
Nee, nur deine.
Nicht vorhanden. Obwohl, ist ja auch eine Frisur.
Okay.
Muss man sich jetzt dissen lassen?
Urteilt selbst. Alles klar, bis dann, ne? Viel Spaß. Schönes Wochenende, schöne Woche. Bis dann, ciao.
Wieso, ist das eine Frisur, wenn man keine Haare hat?
Natürlich.
Ja, ich frage, das ist
eine Glatze, nur eine reine
Definitionssache. Sieht ja gut aus, aber ich
weiß halt nicht, ob das... Danke, das ging jetzt
auch. Weißt du, der Einzige, der noch genug Haare für einen Pferdeschwanz hat?
Ja.